willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute geht es um das spannende Thema Agilität und Nachhaltigkeit oder agile Nachhaltigkeit, nachhaltige Agilität, wie auch immer man das drehen möchte. Die beiden Dinge sind auch in meinem Leben irgendwie schon länger verknüpft oder haben zueinander gefunden, weil ich natürlich in der agilen Welt schon eine Weile unterwegs bin und mich seit einigen Monaten, eigentlich jetzt schon über ein Jahr, das Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit doch interessiert. Und ich habe mich auf die Reise gemacht und die Sabine Candid gefunden, die schon sehr, sehr lange in diesem Thema unterwegs ist, Vorträge hält, auch ein tolles Buch geschrieben hat dazu. Und die habe ich heute eingeladen. Liebe Sabine, schön, dass du da bist. Wunderbar. Ich möchte einfach heute gerne mit dir ein bisschen mehr über dieses Thema sprechen.
Ja, hallo Miriam. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen. Genau. Was machst du sonst, wenn du dich nicht so mit diesem Thema so beschäftigst, beziehungsweise wo kommst du her? Wie war deine Reise? Was machst du vielleicht auch in Zukunft? Denn du hast ja eine kleine berufliche Veränderung auch hinter dir. Genau. Stell gerne das vor. Erzähl das, was du gerne, erzählen möchtest, was andere über dich wissen dürfen.
Ja, okay, gerne. Also ich hole mal ganz weit aus. Ich habe angefangen, meine berufliche Laufbahn mit einem Elektrotechnikstudium und das ist aber schon sehr, sehr lange her und bin dann sehr schnell in die Softwareentwicklung gerutscht. Und auf die Art und Weise bin ich 2004, also das ist auch schon richtig lange her, in Berührung gekommen mit agilen Vorgehensweisen. Ich habe damals bei Siemens gearbeitet und da waren gerade so die allerersten agilen Projekte, die überhaupt in diesem großen Konzern gelaufen sind, sowohl in den USA als auch in Deutschland hatten wir jeweils ein Projekt und es ging da gerade so richtig los mit Agilität und da war ich so, würde ich mal sagen, eine Frau der ersten Stunde in diesem Kontext und was auch zeigt, dass ich jetzt nicht mehr zu den ganz jungen Leuten gehöre. Also das war auf jeden Fall seit damals ein Thema, was mich begleitet hat. Ich habe damals die Gelegenheit gehabt, bei Ken Schwaber, dem Miterfinder von Scrum, Höchstero selbst, ein Certified Scrum Master Training machen zu dürfen und das war für mich so ein Augenöffner wirklich. Da habe ich gedacht, ach guck mal, so kann man auch zusammenarbeiten. Das ist ja toll. Und das war anders als die Art und Weise, die ich bis dahin kennengelernt hatte. Wir haben damals sehr prozessorientiert gearbeitet bei Siemens. Das war ja noch vor Intranet-Zeiten. Also das war so, da hatte man noch Prozessbeschreibungen in dicken Ordnern an der Wand hängen und so. Und Agilität war dann wirklich was, eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und das hat mich gepackt und seitdem auch dann nicht mehr losgelassen. Also ich habe mich dann weiterentwickelt als agiler Coach, Consultant, wie immer man das nennen mag, Trainerin auch, also insbesondere auf dem Scrum-Gebiet. Ich bin dann Certified Scrum-Trainerin geworden und habe das auch viele Jahre praktiziert und Certified Enterprise Coach, Certified Team Coach. Also ich habe ziemlich viele von den Zertifizierungen, die Scrum Alliance zu vergeben hat, im Laufe der Zeit erworben und habe dann nachdem ich bei Siemens war, noch ein paar Jahre bei der Allianz gearbeitet hatte, auch einem sehr großen Konzern, immer so im Kontext von agiler Transformation, sag ich mal, also wie schaffen wir das in Unternehmen auf dem Weg zu begleiten, agiler, sprich anpassungsfähiger zu werden. Und das ist mein beruflicher Hintergrund. Ich habe dann irgendwann den Großkonzern den Rücken gekehrt und habe meine letzten Berufsjahre verbracht bei einer kleinen Beratungsfirma in München, im PUF. Habe auch dort im Auftrag von anderen Kunden dann als agiler Coach, aber vor allem eben auch als Trainerin gearbeitet und bin jetzt seit 1.8., also ganz frisch, im Ruhestand offiziell. Also ich bin jetzt Rentnerin, was aber für mich jetzt nicht heißt, dass ich dann nur noch die Enten im Park füttere oder so, sondern das Thema Nachhaltigkeit, auf das wir ja dann auch noch zu sprechen kommen, ist halt eins, das mich weiterhin begleiten soll und wird. Und ich möchte halt gern das ist so meine Vorstellung, meine agilen Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen nutzen, um ein Stück weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu kommen.
Im Unruhestand bist du jetzt sozusagen, ne? So ja, kann man das ja formulieren. Genau. Ja. Da sind noch spannende Jahre vor dir und ich finde es toll, dass du jetzt Zeit hast, einfach auch deine Dinge zu tun, ne? So kann man das sagen und das ja, zu tun, was dich interessiert. Und wir werden gleich noch darüber reden, was genau da vielleicht ja für Projekte, Themen irgendwie noch so ein Fokus kommen könnten. Ich selber bin ja auch in der agilen ja Transformation, Begleitung von agilen Veränderungsprozessen unterwegs. Und ich finde das immer ganz spannend, da vielleicht nochmal so reinzuschauen. Ne? Also wir haben aktuell im Jahr 25 irgendwie eine spannende Zeit, wo gefühlt dieses Thema irgendwie weniger ja Stellenwert hat, sagen wir es mal so. Also wenn man sich so die Berichte, Anzeigen, Artikel durchliest, ist das einfach irgendwie so gefühlt die Welle vorbei. Aber natürlich sind die Werte, Ideen und die Dinge, die dahinter stehen, für viele Unternehmen inzwischen Standard geworden. Und manchmal ist es ja so, dass wenn was standardisiert wird, dass es vielleicht gar nicht mehr so als dieses Buzzword irgendwie auftaucht. Ja. Wie würdest du denn die agile Transformation beschreiben? Oder wie hast du das erlebt in deinen Jahren, in denen du jetzt unterwegs warst? Genau, und vielleicht auch, warum ist für dich jetzt so ein neuer Weg, ein neuer Schritt, eine tiefere Tiefe vielleicht auch einfach da für dich entstanden? Also genau, was ist agile Transformation für dich oder wie hast du es erlebt? Wie würdest du so ein Bild da aufmachen? Genau.
Ja. Ja, also für mich bedeutet Transformation immer, egal ob das jetzt agil ist oder nicht, in der Regel ein Wandel von Dingen, die nach außen hin sichtbar sind, aber auch Dingen, die nicht nach außen sichtbar sind. Ja. Also mit Dingen, die nach außen sichtbar sind, meine ich jetzt Methoden, Prozesse, ja, Rollenbeschreibung, Organigramme, solche Dinge, ne? Und das, was nicht nach außen sichtbar ist, was man auch nicht auf den ersten Blick erkennt, das ist halt die Unternehmenskultur. Ja. Oder auch das Führungsverhalten oder der Mindset. Mindset, ich mag das Wort gar nicht so sehr, aber das wird halt sehr häufig in dem Zusammenhang benutzt. Also was für eine die Glaubenssätze, die so ein Unternehmen prägen. Und sehr häufig wird aber Transformation darauf beschränkt, dass man versucht, an den nach außen sichtbaren Dingen was zu ändern. Also mit irgendwelchen Skalierungsframeworks, SAFe oder auch Scrum meinetwegen, wobei wir meistens ja, wenn wir von Transformation reden, eher einen größeren Kontext haben, nicht nur ein einzelnes Teams. Also meistens wird dann halt SAFe als Skalierungsframework angewandt und dann wundert man sich, wenn das Unternehmen deswegen trotzdem nicht agiler wird, in dem Sinne, dass es trotzdem nicht schneller reagieren kann auf irgendwelche Änderungen, weil das ist letztendlich das, was agil ja bedeutet, in der Lage sein, sich schnell auf Änderungen einstellen zu können. Ne? Und das passiert manchmal nicht unbedingt, ja, weil wir haben halt gerade, je größer das Unternehmen, desto schwerfälliger ist es auch und wir haben halt Strukturen, Entscheidungsprozesse, Hierarchien und so, die nicht gerade dazu führen, dass wir schneller werden. Und wenn wir an diese Dinge, die auch wieder was damit zu tun haben, sind wir davon überzeugt, dass wir hier die richtigen Entscheidungswege haben. Also auch mal eine Führungsverantwortung. Sind Führungskräfte bereit, auch loszulassen? Vertrauen, haben die Vertrauen in ihre Teams? Sind sie bereit, Verantwortung auf Teams zu übertragen? Und so ist das wirklich gewollt? Ist sowas wie Selbstorganisation wirklich gewollt? Und wenn viele Unternehmen sich da ehrlich selbst in die Augen schauen würden und sie sagen, nee, wollen wir eigentlich nicht, dann wir haben Angst, dass das totale Chaos ausbricht. Und das ist dann eben so häufig so eine agile Transformation, die in den äußeren Prozessen stecken geblieben ist und nicht viel mit innerem Wandel zu tun hat.
Ja, das Tankerschiff, sagt man, ne? Der Tanker, der irgendwie schwerfällig in Bewegung zu verändern ist. Ich glaube, die Frage stellen sich viele, die in Veränderungsprozessen begleiten und da unterwegs sind. Also geht überhaupt Transformation oder braucht es immer Tabula Rasa und den Zusammenbruch des alten Systems und erst dann kann was Neues entstehen? Und die Frage werden wir auch hier nicht beantworten können heute. Aber ich finde es spannend, dass du das nochmal so teilst. Vielleicht auch die Stufe, an der viele große Konzerne aktuell stehen, ne? Dass sie irgendwie feststellen, ja, jetzt haben wir das so viele Jahre gemacht und irgendwie hat es ja doch nichts gebracht und brauchen wir das noch überhaupt? Und es kostet uns ja irgendwie auch ziemlich viel, das müssen wir irgendwie sparen, Wirtschaftskrise. Ja, und genau, dieser letzte Schritt oder diese letzte Frage, wie können wir Verantwortung verteilen, wie können wir unsere Struktur so aufstellen, dass wir kleinere funktionsfähige Abteilungen vielleicht schaffen oder Hubs oder wie auch immer man das heute nennt, die dort in der agilen Art und Weise Dinge voranbringen, entscheiden, aber auch dürfen. Genau, und dann bleibt es so ein bisschen, manchmal sagt man ja auch beim Dark Scrum, Zombie Scrum, was auch immer. Und es herrscht viel Schmerz, ne? Das habe ich selber auch erlebt. Es geschieht viele Dinge, die Menschen verunsichern und auch verletzen. Und genau, dann ist Transformation am Ende ja irgendwie doch nicht so ganz wirklich gegangen und es liegt der Schritt nahe, wieder zurück zum Alten zu switchen, ne? Weil es doch irgendwie ganz effektiv war. Ja. Genau. Und das bedeutet in deinem Fall so wirklich echte Transformation, also die auch mit Kulturwandel einhergeht. Hast du das auch erleben dürfen? Oder hast du da mal ein Beispiel gehabt oder so? Oder war es leider doch oft, dass dieser letzte Schritt gefehlt hat? Wie würdest du das so sagen? Ja.
Also ich habe halt lange bei Siemens und bei der Allianz gearbeitet und aus meiner Sicht war es in der Regel eine Sing an den Führungskräften.
Ja.
Und das ist halt was, was in dem agilen Kontext sehr wenig adressiert wird.
Richtig.
Also das wird halt häufig als Ding, also als Sache für einzelne Teams gesehen. Scrum ist ein Team-Framework. Wir haben in Scrum noch nicht mal die Rolle von Führungskräften. Und das ist auch was, wo Führungskräfte sich dann häufig fragen, hey, was wird jetzt aus uns?
Ja.
Da haben unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Antworten drauf gefunden. Also zum Beispiel Führungskräfte zu entlassen und dann reuevoll wieder einzustellen. Oder die Rollen einfach umzubenennen und zu sagen, so,
das
liebe Führungskräfte, ihr habt jetzt die Auswahl, ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr Teammitglied, Scrum Master oder Product Owner werden möchtet. Oder auch eine neue, die für das halte ich letztendlich für das am Erfolgsversprechen, eine neue Definition von Führungsrollen.
Ja,
und das wiederum ist was, also ich habe ja viele Trainings gegeben und ich habe auch Trainings für Führungskräfte gegeben, aber ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass man uns da die Tür eingerannt hätte vor lauter Bedarf. Und sehr häufig war es halt so, dass die Scrum Masterinnen und Product Owner, die ich in den Trainings hatte, dann gesagt haben, ja ey, du müsstest mal mit unseren Führungskräften reden. Da habe ich gedacht, ja gerne, mach uns einen Termin. Und aber so dieses, die Führungskräfte selber, so diese Erkenntnis, das hat auch was mit uns zu tun und das letztendlich führen wir durch diese agile Transformation.
Ja, ja.
Und was bedeutet das denn überhaupt, so eine agile Transformation zu führen? Das bedeutet nämlich nicht, dass man zu dem Consultant sagt, so mach die agile Transformation, im halben Jahr wirst du ja wohl fertig sein, dann sprechen wir uns wieder.
Ja.
Nee, ja, sondern das heißt, dass die Führungskräfte das führen sollten und auch durch mit gutem Beispiel vorangehen und solche Dinge. Ne?
Ja,
auch mal über ihre eigenen Fehler sprechen und sowas. Also das ist halt, findet halt häufig nicht statt. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende.
Sagen wir mal so, der blinde Fleck, der da ist, ne? Führung im Kontext der agilen Welt, da ist so ein Vakuum so, ne? Das ist irgendwie so ungeklärt und undefiniert und dadurch entsteht halt auch viel Shit. So. Genau. Und jetzt.
Also vielleicht noch ganz kurz, also deine Frage war ja eigentlich, ob ich das erlebt habe. Und ja, ich habe das mit bestimmten Führungskräften erlebt. Wenn ich jetzt von so riesigen Konzernen rede, die bestehen ja aus unterschiedlichsten Teilen. Da gibt es ja jetzt nicht nur die Produkt- oder Software- oder IT- oder sonst was, sondern gibt es Marketing und HR und was weiß ich. Und letztendlich agile Transformation behaupten will sagen, das ganze Unternehmen ist agil. Ja, und das würde ich mal sagen, also das ist für so riesige Unternehmen mit Hunderttausenden von Mitarbeitenden sehr schwierig. Aber einzelne Abteilungen, die sich ihre agile Bubble dann schaffen, das habe ich durchaus erlebt. Und das, ob das geklappt hat oder nicht, das hat dann nach meiner Erfahrung meistens was mit den Führungskräften in diesen Abteilungen oder Bereichen zu tun gehabt.
Ja, ja. Ist immer nochmal tief eingetaucht in das Thema, ne? Das ist vielleicht auch wirklich gut so für die Zeit, die wir aktuell haben. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wie ist denn dann der Schritt zum Thema Nachhaltigkeit zustande gekommen? Also wie war das bei dir, ne? Weil irgendwie, ich kenne viele agile Coaches oder auch Menschen in dieser Welt, die da irgendwie jetzt so sich dafür interessieren. Bei mir persönlich hat das natürlich was mit meinem Privatleben zu tun, dass mir dort das Thema wichtiger geworden ist, aber auch, weil ich zum Beispiel im Zuge der Begleitung von Bildungseinrichtungen mich ganz stark mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetze, ne? Und da einfach so ein bisschen Richtung Zukunftsfähigkeit. Was ist wichtig? Was brauchen die Erwachsenen von morgen? Ist das Thema einfach sehr, sehr, sehr wichtig für mich, auch weil ich selber Kinder habe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bist du denn da hingekommen? Wie war da deine Reise? Und wie haben sich diese Themen vielleicht auch jetzt so für dich verbunden, dass es sich richtig, ja, gut anfühlt oder du glaubst, da ist noch viel Potenzial drin?
Ja. Ja. Ja, also für mich hat das Ganze, ich bin schon immer, würde ich mal sagen, sehr interessiert an Umwelt gewesen. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die Grünen so entstanden sind und so, als eigentlich die Umweltbewegung in Deutschland so ihren Anfang genommen hat, in größerem Rahmen, würde ich mal sagen, als das Themen sind, geworden sind, über die man öffentlich gesprochen hat. Ist aber jetzt nie so wirklich, ich meine, da gab es andere Themen, Familiengründung und so weiter, berufliche Entwicklung, und es stand bei mir wirklich nicht irgendwie oben auf der Agenda. Ja. Und dann geändert hat sich das so, als Corona anfing, da war ich auf einmal wie so die meisten von uns ins Homeoffice verdammt und habe viel mehr Zeit zu Hause verbracht als vorher und habe dann so angefangen nachzudenken über CO2-Fußabdruck. Was für einen CO2-Fußabdruck habe ich denn eigentlich? Habe das mal ermittelt, habe dann festgestellt, was eigentlich so der Durchschnitts-CO2-Fußabdruck von einer Person in Deutschland ist, wie ich dazu stehe. Und ich war da so im Durchschnitt und habe ich mir gedacht, weil das geht aber besser. Mhm. Und habe mir angeguckt, was sind denn meine Hauptbeiträge, und das war die Heizung. Also ich habe zu der Zeit in einer Doppelhaushälfte gewohnt und weil das war, da hatten wir früher als Familie gelebt und alle außer mir waren aus dem Haus. Ja. Und da habe ich festgestellt, okay, das ist blöd, das ist eine blöde Idee. Und dann habe ich ein Balkonkraftwerk mehr zugelegt und letztendlich bin ich in eine kleinere Wohnung gezogen. Das hatte aber auch andere Gründe. Das war jetzt nicht nur deswegen. Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen und auch so Online-Kurse gemacht darüber, einiges gelernt. Und das war so der erste Schritt, eben auch so vor meiner eigenen privaten Haustür zu kehren. Und dann habe ich festgestellt, na ja, gut, das habe ich jetzt so im Großen und Ganzen. Also was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich arbeite für eine kleine Consulting-Firma. Wie steht die denn überhaupt da? Und dann haben wir so angefangen, CO2-Erfassung in unserer Firma zu machen. Und das war auch in Corona-Zeiten, haben erstaunlicherweise festgestellt, der größte Posten war die Neuanschaffung von Geräten.
Bei der IT.
Also eigentlich in normalen Zeiten wären das Reisezeiten gewesen. Ja. Aber es waren halt keine normalen Zeiten. In Corona-Zeit war es Neuanschaffung von Geräten. Ja. Und so, das waren halt so Erkenntnisprozesse. Und dann haben wir uns überlegt, na ja, vielleicht muss es ja nicht immer das neueste Gerät sein. Und dann war Corona so langsam wieder zu Ende und dann haben wir geschaut, dass wir halt unsere Reisetätigkeiten möglichst mit dem Zug machen und auch so andere Dinge, dass wir halt bei unseren Trainings veganes oder vegetarisches Catering anbieten und so. Und das waren alles, hört sich jetzt so leicht an, aber das waren schon sehr unterschiedliche Meinungen, die wir da auch in der Firma hatten. Die einen haben gesagt, nein, ist übergriffig und das können wir nicht machen. Wenn die Leute Fleisch essen wollen, müssen wir denen das erlauben. Und naja, also wir haben das schon heiß diskutiert und auf die Art und Weise ist aber auch eine zunehmende Beschäftigung mit diesem Thema entstanden. Wir haben uns dann auch mit Gemeinwohlökonomie auseinandergesetzt.
Das kenne ich zum Beispiel, ne?
Haben uns überlegt, passt das zu uns als Firma, haben uns dann bewusst dagegen entschlossen, aber wir haben halt auch so einen Gemeinwohlökonomie-Fokusbericht mal angefertigt für uns als ersten Schritt. Und haben dann uns dagegen entschlossen, weil wir dachten, da müssen wir so viel Aufwand reinstecken und der Mehrwert ist nicht wirklich da. Aber wir haben zum Beispiel unsere Heizungen dann automatisch gesteuert und solche Sachen, damit die Büroräume, die zu der Zeit halt größtenteils leer standen, immer noch in den Nachwehen von Corona, damit die nicht übermäßig geheizt wurden. Und solche Sachen haben wir in Angriff genommen. Das war der nächste Schritt und der noch nächste Schritt war dann, dass wir uns gedacht haben, Mensch, wir sind ein Beratungsunternehmen, wir sind aber nur ein kleines Beratungsunternehmen und auch unser Fußabdruck ist im Vergleich zu dem, was wir erreichen könnten, wenn wir mit unseren Kunden oder Kundinnen diesen Weg gehen, ist das, was wir intern machen können, vernachlässigbar. Also das ist das, wo wir den wirklichen Hebel haben. Und dann haben wir versucht, irgendwie diesen Schritt zu gehen, dass wir gesagt haben, wir möchten mit Kunden und Kundinnen zusammen an diesen Themen arbeiten und haben auch versucht, daraus ein eigenes Geschäftsmodell zu machen, was uns allerdings nicht so wirklich gelungen ist. Ja, und das hat wiederum, denke ich, unterschiedliche Gründe. Also ich glaube, dass verschiedene agile Menschen, Coaches, Berater möchten gerne in diese Richtung gehen, aber wir haben halt nicht die Reputation. Wir haben die Reputation, agile Transformationen zu begleiten, aber nicht irgendwas in Sachen Nachhaltigkeit zu machen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall so da mit diesem Plan sind wir nicht so wirklich weitergekommen, aber das ist nach wie vor noch was ich denke, was wichtiger Ansatz ist und auch eigentlich das, woran ich weiter arbeiten möchte, dass ich sage, Agilität ist für mich nicht mehr, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, Selbstzweck. Mhm. Also meine Mission ist, Unternehmen zu helfen, agiler zu werden.
Nee. Mhm.
Ja. Sondern Agilität ist ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, wie du gesagt hast, eine lebenswerte Zukunft zu haben.
Ja.
Da einen Beitrag zu leisten. Und da das ein sehr komplexes Problem ist, wäre es doch sehr eigenartig, wenn das, was wir als Agilisten und Agilistinnen gelernt und erfahren haben, wenn uns dabei nicht irgendwie weiterhelfen könnte.
Mhm.
Und deswegen habe ich, also wir gehen halt kleine Schritte und sammeln Feedback, gucken, wie hat das funktioniert. Das ist unser typisches Vorgehen als Agilistin. Und deswegen habe ich mein Buch auch Kleine Schritte, große Wirkung genannt. Mhm. Weil ich denke, dass wir diese kleinen Schritte, ganz viele von diesen kleinen Schritten brauchen, aus denen wir sehr schnell lernen müssten, dürfen, um halt komplexen Probleme in Angriff zu nehmen.
Ja, genau, da sind wir schon beim Thema. Du hast ein Buch geschrieben, Kleine Schritte, große Wirkung mit Agilität zu mehr Nachhaltigkeit. Was genau bedeutet das oder worum geht es auch in deinem Buch? Ne? Ich weiß, du hast auch, glaube ich, Interviews dabei, dass es auch praxisorientiert ist. Und andere Experten irgendwie interviewt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Also ich verstehe jetzt aus den ersten Worten von dir, du sagst, die agile Haltung oder das, was wir in der agilen Welt kennengelernt haben, empirisch, ne, gesteuert vorzugehen, in kleinen Iterationen immer wieder zu überprüfen, passt es. Das ist ein gutes Vorgehen, um sich dem Thema Nachhaltigkeit zu nähern. Also Nachhaltigkeit im Sinne ökonomisch, ökologisch, soziale Nachhaltigkeit, ne? Also dieses ESG, was sich dahinter verbirgt, so verstehst du das, oder?
Ja, also naja, du recht berechtigterweise denkst du erstmal drüber nach, was verstehen wir überhaupt unter Nachhaltigkeit.
Genau.
Wird ja auch ganz unterschiedlich interpretiert.
Ja.
Also manchmal, das merke ich dann auch, wenn ich nicht mich bemühe, genug zu informieren oder so klarzustellen, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe, dann meinen manche eine nachhaltige Transformation und meinen damit eine Transformation, die Bestand hat. Es hat aber nichts mit ESG-Kriterien zu tun. Und also wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, dann meine ich eben so diesen Dreiklang von People, Planet und Profit, dass diese drei verschiedenen Faktoren miteinander in Einklang sein müssten. Noch genauer dargestellt bei den Sustainable Development Goals von der UN, den 17 Zielen, die halt alle irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Das zeigt auch die Komplexität. Also daran orientiere ich mich und eigentlich müssten wir mittlerweile nicht nur von Nachhaltigkeit reden, sondern von Regeneration. Und Nachhaltigkeit bedeutet halt, wir richten keinen weiteren Schaden an. Und Regeneration bedeutet, wir machen den Schaden, den wir schon angerichtet haben, wieder gut. Und da kommt ganz stark so das Thema Innovation auch rein. Also wir machen nicht nur weniger von dem, was schadet. Also wir machen nicht nur einen kleineren CO2-Fußabdruck, sondern wir sorgen zusätzlich durch Innovationen dazu, dass der Schaden, den wir angerichtet haben, durch neue Technologien, durch neue Produkte verringert wird. Also das ist das, wovon ich rede. Und was wir dazu brauchten, denke ich, also Agilität, was Agilität bedeutet, orientiert sich für mich immer noch sehr stark am agilen Manifest. Und da steht ja der Kunde, die Kundin sehr stark im Vordergrund, den wir durch schnelle Lieferungen ständig zufriedenstellen wollen. Und wenn ich mir das mal so auf der Zunge zergehen lasse, heißt das, also wir versuchen ständig neue Bedürfnisse in Kunden zu wecken und die zu befriedigen, damit wir unsere neuen Produkte loswerden und damit Profit machen.
Ja, so kann man es auch sehen, genau.
Ja, also so auf das, darauf läuft es im Grunde hinaus, dass es das so wie unsere Wirtschaft tickt. Also ständiges Wachstum und immer neue Produkte, damit wir uns als Firmen am Leben erhalten können. Also eine sehr starke Profitorientierung. Mhm. Also ich glaube, an dieser von den drei Säulen müssen wir überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Also Profitorientierung ist da. Mhm. Aber dass wir uns mal überlegen, was sind denn die sozioökologischen Auswirkungen von den Produkten, die wir da erzeugen. Das hat niemand so wirklich im Scope. Also wir haben im Rahmen von einer Untersuchung mit unterschiedlichen Product Ownern gesprochen und die verstehen ihre Aufgabe so ist sie ja auch in Scrum definiert, dass man halt dafür sorgt, dass das Produkt einen Wert erzeugt. Muss man fragen, was bedeutet der Wert? Das wird aber meistens als ökonomischer Wert interpretiert. Also wir machen ein gutes Business und die Firma verdient Geld und kann dadurch ihre Mitarbeitenden bezahlen. Und dass wir halt überlegen, was entstehen denn zum Beispiel für Schäden durch die Benutzung des Produktes, also zum Beispiel soziale Medien oder Abhängigkeit oder solche Dinge. Product OwnerInnen sagen, ne, das liegt nicht im Bereich unserer Verantwortung. Und sehr häufig sehen das die Herstellerfirmen auch so, dass das nicht im Bereich ihrer Verantwortung liegt. Und das können eben sowohl ökologische als auch soziale Faktoren sein. Also ökologische durch KI zum Beispiel. Es ist sehr im Gerede, welche Unmengen von CO2 dadurch emittiert werden. Und trotzdem, wer von den Menschen, die KI entwickeln, macht sich schon Gedanken darüber, was das CO2-mäßig bedeutet. Oder auch von den Menschen, die KI benutzen. Das ist halt einfach nicht in unserer Gedankenwelt drin. Ja. In der Gedankenwelt ist drin, ich kann produktiver werden dadurch, ich bin schneller. Ich kann schneller irgendwelche Texte schreiben oder so. Und ich kann schnell irgendwelche Bilder erzeugen und sonst was. Und was das für einen CO2-Fußabdruck bedeutet, ja, das findet in der Gedankenwelt sehr häufig überhaupt nicht statt. Und das ist was, wo ich denke, Agilität hat uns genau dahin erzogen. Dadurch, dass wir halt sagen, ja, wir liefern schnell und wir gucken, ist das das, was der Kunde braucht? Und der Kunde, in dem Fall der KI-Nutzer, sagt, ja super, mehr davon. Ja, aber so diese langfristigen Auswirkungen, die das Ganze haben kann, überhaupt dieses langfristige Denken, findet in Agilität nicht statt. Wir tendieren dazu, in möglichst kurzen Zeitzyklen zu denken. Um nachhaltig zu sein, müssen wir wieder lernen, auch in langen Zeitzyklen zu denken. Und das ist vielleicht was, wenn ich jetzt an mechanische oder Hardwareprodukte denke, was die Menschen, die solche Produkte herstellen, sowieso tun. Weil irgendwann, die denken drüber nach, ja, was ist denn, wenn das Produkt nicht mehr funktioniert? Was passiert dann mit dem? Wird das verschrottet oder nehmen wir das irgendwie zurück oder so? Also das ist halt physisch da. In der Software, die Software hört halt einfach auf zu existieren. Und deswegen, und da wir Agilität hauptsächlich in der Softwareentwicklung denken, anwenden, ist das, glaube ich, dieses kurzfristige Denken da auch besonders stark. Das ist das eine. Und dann das andere ist halt, dass wir eben unterschiedlichste Stakeholder haben. Also wenn wir von Stakeholdern reden im agilen Kontext, dann meinen wir damit bestenfalls Kunden und Nutzende. Und nicht zum Beispiel die Gemeinde, zukünftige Generationen, die Natur. Das ist nicht Teil von unserem Stakeholder-Denken.
Ja, das stimmt. Ja.
Wenn wir aber überlegen, wie der Begriff Stakeholder definiert ist, das sind alle die von dem Projekt oder Produkt betroffen sind. Und natürlich sind die Gemeinden und die Natur und zukünftige Generationen betroffen von dem Produkt. Also wenn man diesen Begriff Stakeholder erweitert sieht, dann sind das alles unsere Stakeholder.
Ja, also ich höre da ganz viel raus. Also das Thema, was ich jetzt auch schon in anderen Kontexten, was mir schon relativ oft begegnet, ist, dass sich Gedanken gemacht wird, wie können wir nachhaltigere IT einsetzen, ja, oder eben aufbereitete Geräte kaufen, was auch immer, länger nutzen, dafür sorgen, dass die Altgeräte irgendwie weiterleben, weniger Strom erzeugen, also Stromsparthema ist ja immer so das, was bei Nachhaltigkeit sofort irgendwie auf den Tisch kommt, oder regenerative Energien zu verwenden im Unternehmen. Aber du sagst, es ist eigentlich noch viel, viel mehr. Es ist so auch dieses Regenerative und gibst so mit auf den Weg, dass es eben so einen ganzheitlichen Blick braucht, ja, wo ich nicht nur versuche, weniger zu hinterlassen oder weniger zu verbrauchen, sondern vielleicht das ganze Thema, was im Agilen schon da ist an Konstrukt, mit den Stakeholdern, mit Kundennutzen irgendwie noch ein bisschen tiefer zu denken und zu ziehen. Und ja, finde es ganz spannend, gerade das Thema Stakeholder, ne? Das kommt ja immer drin, das gibt's ja auch in anderen irgendwie Bereichen, wo ich mir mit den über die Stakeholder Gedanken mache, welche Einflusspersonen sind dem Projekt irgendwie wichtig. Mhm. Wie ist denn da jetzt für dich der Schritt? Also wie, du sagst, das wird nicht bedacht oder der Blick ist zu eng, wir müssen ihn weiterziehen, aber wie kann denn das dann irgendwie so aussehen? Also, oder wo führt es am Ende hin? Das würde mich irgendwie so interessieren. Was bedeutet das denn, wenn man zum Beispiel die Stakeholder weiterdenkt und ja, das Thema regenerativ anstatt nachhaltig weiterdenkt? Also müssten wir dann ganz neue Produkte entwickeln oder wie, genau, wie würdest du das formulieren?
Ja, also ich denke, jedes Produkt hat irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Mhm. Und der Schritt ist halt mal rauszufinden, was ist denn das, mein Bezug zu Nachhaltigkeit. Und einer kann halt sein, ich versuche dadurch, nehmen wir mal an, wir haben irgendeine Software, die soll halt im Betrieb möglichst wenig CO2-Emissionen produzieren. Ja. Mhm. Das ist so das ein Gedanke. Es kann aber auch sein, dass ich sage, je nachdem, was für eine Firma ich bin und was für ein Business ich habe. Ne? Also zum Beispiel die Firma Vitel, ein nachhaltiger Mobilfunkanbieter. Mhm. Und die Gründer von Vitel haben gesagt, also wir kennen uns zwar, ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig, also so habe ich es in Erinnerung, ich habe mal auch einen Podcast oder so mit denen gehört. Ja. Wir sind nicht die Experten für Mobilfunk, aber wir sind die Experten für Nachhaltigkeit. Und wir sehen halt da zufälligerweise eine Lücke. Es gibt noch keinen nachhaltigen Mobilfunkanbieter. Mhm. Und in diese Lücke stoßen wir jetzt rein mit unterschiedlichen Mechanismen. Und Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur für uns, dass wir beim Betrieb von dem Mobilfunk irgendwie CO2 versuchen einzusparen. Also natürlich haben wir auch regenerative Stromerzeugungsmöglichkeiten. Für uns. Aber wir sind zum Beispiel auch fair, wir sind transparent mit unseren Tarifen und solche Dinge. Wir nehmen der Datenschutz ernst. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Auch das sind Aspekte der Nachhaltigkeit, eher so ein soziologischer Faktor. Mhm. Oder denk an Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Mhm. Bei einer Suchmaschine denkst du jetzt nicht als erstes daran, dass die halt Strom einspart oder so. Das tut Ecosia wahrscheinlich auch, aber dass ich halt durch die Suchanfragen Gelder generiere, die dazu eingesetzt werden, um Bäume zu pflanzen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein neues Geschäftsmodell. Oder wenn ich jetzt sage, ich bin eine Firma wie Jobrad zum Beispiel. Also die haben, weiß ich jetzt nicht genau, was die machen, um Strom zu sparen oder so. Aber deren Mission ist halt, die Leute vom Auto weg auf das Radl zu bringen. Und das verändert das Verhalten von Menschen. Und natürlich kann ich sagen, wenn meine Mission ist, das Mobilitätsverhalten von Menschen zu ändern, dann habe ich da ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel Hersteller von Datenbanken bin oder so. Und deswegen denke ich halt, es ist wichtig, sich zu überlegen, was machen wir im Moment? Wie könnten wir das nachhaltiger gestalten? Zum Beispiel auch durch Inklusion, durch Barrierefreiheit oder solche Geschichten. Oder haben wir eine völlig neue Idee für ein völlig neues Produkt, was das Verhalten von Menschen so ändern könnte? Das ist natürlich ein noch größerer Hebel, den ich da habe, dass das Verhalten nachhaltiger wird, also dass die Radl fahren statt Auto fahren.
Ja, also hast du denn in deinem Buch dann Fragen, die zum Nachdenken anregen, ja? Oder die irgendwie dazu anregen, sich in den verschiedenen Kategorien mit dem Thema zu beschäftigen? Und es hört sich für mich jetzt so an, als ob man immer irgendwie ein Startup gründen muss und das dann irgendwie völlig anders machen muss. Aber du sagst, es ist auch möglich für bestehende Unternehmen, ihr bestehendes Produkt zu verändern und vielleicht darüber hinaus auch das Ganze weiter zu denken, zum Beispiel das Thema mit der sozialen Nachhaltigkeit, das wird ja irgendwie oft vergessen oder es artet in sowas wie Greenwashing dann irgendwie aus. Also du meinst, auch da gibt es Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie kann man sich da engagieren oder Dinge tun, die zum Beispiel Gemeinde hast du gerade genannt, ne, die auch mit diesem Stakeholder, mit der Umgebung, den Bewohnern rings um die Fabrik, I don't know, ne, die da irgendwie auch drauf einzahlen und sich damit beschäftigen.
Ja, Genau, den eigenen Mitarbeitenden. Also das sind alles so Dinge, das hängt aber immer vom Kontext ab, von dem ich da tätig bin. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel die Firma VD, das ist ja eine extrem nachhaltige Firma.
Genau.
Also die, wenn ich eine Firma bin, die Produktionsstätten zum Beispiel hat, ne, dann habe ich ganz andere Auswirkungen im Zusammenhang mit meiner Nachbarschaft. Vielleicht sind die Produktionsstätten auch in anderen Ländern. Sag ich dann, nee, wir haben auch Lieferkettengesetz, hoffentlich werden wir das auch in Zukunft noch in einer gewissen Weise haben, dass wir sehen, auch dafür sind wir verantwortlich. Aber nicht jede Firma hat sowas. Also inwieweit fühle ich mich, wenn ich eine Produktionsstätte habe, irgendwo in Indien oder so, dafür verantwortlich, dass die Menschen dort anständig behandelt werden, dass die auch die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und so. Also das kann je nach Kontext, hat das für mich auch absolut was mit Nachhaltigkeit und diesem ganzen Kontext zu tun. Also das Thema Quality Education ist eins von den Sustainable Development Goals. Und das trifft halt nicht nur auf mich selbst zu oder auf die Leute in meiner unmittelbaren Umgebung, sondern auch auf die, die irgendwo in meiner Lieferkette drin sind.
Du hast ja diese vier Bereiche irgendwie in deinem Buch drin, ne? Also, oder wie sagt man, man könnte es jetzt als das agile Nachhaltigkeitsmanifest, nein, formulieren. Also vom Kundenfokus mehr zur Einbeziehung weiterer Interessengruppen ist das erste, glaube ich. Dann hast du vom kurzfristigen zum langfristigen Denken drin. Weg von der Methodenkompetenz, von der Framework-Fokussierung hin zum ganzheitlichen Bewusstsein. Und das letzte war, glaube ich, weg den Fokus nur aufs Unternehmen, ganzheitlich irgendwie gesellschaftlich Engagement oder so.
Ja, also ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass ich mir, also das, was auch mit Agilität jetzt nicht per se was zu tun hat, aber dass ich mir Gedanken darüber mache, was will ich denn eigentlich selber für mich? Ja. Also was ist eigentlich mein Purpose? Ist mein Purpose jetzt irgendwie Unternehmen produktiver zu machen, in dem Spielchen von dem gedachten oder erwünschten unendlichen Wachstum weiterhin zu agieren? Oder ist eigentlich nicht das, wo ich mein Leben, meine Lebenszeit für einsetzen möchte. Und einfach so diese Verbindung zu schaffen mit sich selber und dem, was einem wirklich wichtig ist, mit den eigenen Werten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man im Nachhaltigkeitskontext tätig sein möchte, um sich da einfach fest zu verankern und so der Überzeugung zu kommen, ich kann halt, wenn ich Dinge wirklich für richtig halte, dann mache ich die jetzt. Auch wenn da nicht kein unmittelbarer Erfolg vielleicht eintreten wird. Also die Vorstellung, dass der Erfolg zu meinen Lebzeiten gar nicht mehr eintreten wird. Also ich meine, ich bin 64 Grad geworden. Also das ist für mich wahrscheinlich noch eine relevantere Fragestellung als für jüngere Menschen. Aber davon kann ich halt ausgehen. Ne? Dass halt manche Sachen so langfristig angelegt sind, dass ich sie wahrscheinlich nicht mehr erleben werde. Und trotzdem ist es für mich okay, weil ich weiß, dass das für mich persönlich der richtige Schritt ist, ohne den Anspruch zu erheben, dass dasselbe für andere Menschen auch gelten muss. Aber sich einfach so mit sich selber zu verbinden und zu sagen, ich bin mir klar darüber, was ich für mich erreichen möchte, was meine eigene Mission ist und wo an welcher Stelle ich mich engagieren möchte, ohne mich dadurch zu überfordern. Das, glaube ich, ist auch was man in dem Kontext, wo man halt nicht von schnellen Erfolgen ausgehen kann, was man braucht.
Da sind wir beim Thema kleine Schritte, glaube ich, ne? Also was empfiehlst du denn da? Oder lass uns doch mal diese Verbindung mit dem Agilen irgendwie herstellen. Also das Buch bedeutet jetzt nicht, dass es sich nur an die Organisation und Teams richtet, die schon agil sind, die jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen wollen, sondern du hast tatsächlich auch die agilen Gedanken und das Iterative und so weiter als Hilfsmittel oder, wie sagt man das, Unterstützung, um mehr Nachhaltigkeit irgendwie zu erreichen, oder? So kann man das verstehen. Also wie soll dein Buch, welche Botschaft hat dein Buch im Prinzip da?
Also ich richte mich an die unterschiedlichen agilen Rollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Product Owner haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Also was bedeutet Nachhaltigkeit oder Regenerationsfähigkeit für mein Produkt? Das sind Dinge, die ich bereits von Anfang an, wenn ich eine Produktentwicklung mache, mit einbeziehen sollte. Also zum Beispiel eben Design for Recyclability oder sowas. Ne? Ja. Also wenn ich ein Hardware-Produkt habe, wie kann ich von vornherein mit rein designen, dass das auch kreislaufwirtschaftsfähig ist oder dass ich halt ein nachhaltiges Geschäftsmodell habe. Das sind für meine Begriffe Aufgaben für Product Owner. Und dafür gibt es bestimmte Tools. Mhm. Da kann ich agile Tools um solche Aspekte erweitern oder ich kann halt völlig neue Tools dafür hernehmen.
Ja.
Und für Scrum Masterinnen gibt es ein anderes Thema. Also da geht es halt sehr stark um das Thema so Sustainable Pace. Also wie schaffe ich es denn, dass mein Team gesund bleibt, dass wir gut miteinander reden, also dass die menschlich vernünftig miteinander umgehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich für Scrum Masterinnen eine Selbstverständlichkeit, sich darum zu kümmern. Mhm. Aber auch da kann ich zum Beispiel dann solche Themen wie halten wir es denn mit Reisetätigkeit? Wenn wir jetzt ein Team-Event machen, was ist denn das für ein Event? Gibt es ein schönes Format, Planet Retrospective, kann ich mit meinem Team mal eine Retrospektive veranstalten? Also das sind wirklich ganz kleine Schritte, die ich gehen kann, aber ich sollte halt diese Mission im Hinterkopf haben. Um was geht's mir denn eigentlich? Und dann kann ich gucken, welche sind denn die kleinen Schritte, die mich dahin führen. Mhm. Und für Führungskräfte natürlich sehr ähnlich. Ne? Und ich denke, für alle Menschen ist es gut, sich eben mit dieses, also wir haben nennt Bewusstseinserweiterung, also dass ich mir halt sage, ich überlege mir, was will ich eigentlich erreichen? Mhm. Also dieses Purpose-Getriebene. Und das kann ich natürlich auch in kleinen Schritten machen. Aber das bedeutet halt auch, dass ich in mich reinlausche und mich mit dem verbinde, was mir letztendlich wichtig ist.
Genau. Wäre denn auch eine Idee, weil ich auch mit den Development Goals mich sehr viel beschäftige und auch dazu tun habe, dass man auch da einfach mal guckt, welchen Impact haben wir darauf? Wo könnten wir ansetzen? Genau. Bei welchem Development Goal könnten wir einzahlen? Worauf könnten wir unterstützen?
Ja. Also es gibt unterschiedliche Modelle. Also wir haben auch so Workshop-Formate entwickelt, für die sich an den Sustainable Development Goals entlanghangeln, dass man halt sagt, okay, das sind 17 Stück und wir wollen jetzt nicht alle auf einmal angehen, sondern wir suchen uns halt 5 raus oder vielleicht auch nur 3, wo wir sehen, aha, das sind jetzt die für uns wichtig sind.
Ja.
Oder es ist die Climate Business Challenge, das ist auch ein super Format, dass ich mir halt wirklich überlege, so der Gedanke dahinter ist, wenn wir jetzt, also häufig wird ja Nachhaltigkeit als zusätzlicher Kostenfaktor gesehen. Aber dass ich halt mehr in die Denke reinkomme, nee, das ist eine Business-Chance. Mhm. Also zum Beispiel Vitel, also dieser nachhaltige Mobilfunkanbieter. Es gibt halt Menschen, denen das wichtig ist. Das ist eine neue Chance zu sagen, also wir versuchen halt diese Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, mit unserem Angebot, auch wenn das vielleicht ein bisschen teurer ist als der billigste Mobilfunkanbieter der Welt, aber es gibt Menschen, die bereit sind, das zu bezahlen.
Ja.
Und so ist es ja bei anderen, wenn du, was weiß ich, du hast irgendwelche Shops, die nachhaltige Kleidung anbieten oder sowas.
Ja. Ne?
Oder Essen, nachhaltig oder gesundes Essen oder sowas. Also du hast halt einfach einen Kundenstamm, für die du das machen kannst. Das betrifft das Businessmodell.
Ja. Und also tatsächlich bei VD natürlich auch die Reparaturservice, ne? Also das
ganz genau.
wieder, also nicht immer, oder ich habe es jetzt bei meinem Wischstaubsauger, kein Roboter, aber da habe ich das auch gehabt, dass man den eingeschickt hat und dann wurde repariert. Ne? Also das ist bis vor ein paar Jahren hat man die Dinger ja noch wegschmeißen müssen und jetzt gibt es diese Möglichkeit und sich darüber Gedanken zu machen, das hat viel mit dem Business Model zu tun, das stimmt, ja.
Ja, und dann gibt es eben um diese innere Komponente, das war ja was wir ganz am Anfang auch schon besprochen haben, dass ich gesagt habe, agile Transformation besteht sehr häufig aus Strukturen und Prozessen und vergessen wird die innere Komponente. Und so ist es aber bei Nachhaltigkeit auch. Die SDGs betreffen das Äußere, das nach außen Sichtbare. Wo bleibt denn das Innere? Mhm. Und weil aus dieser Erkenntnis heraus sind die Inner Development Goals entstanden, die letztendlich eine innere Transformation beschreiben, die wir durchmachen dürfen, wenn wir wirklich mit Nachhaltigkeit erfolgreich sein wollen. Und dazu gehören so Sachen eben wie zum Beispiel Optimismus.
Mhm. Ja.
Oder auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Mhm. Systemisches Denken, was wir als Agilistinnen oft behaupten, dass wir das drauf haben, aber wir denken das meistens nur im Unternehmenskontext systemisch. Ja. Also dass wir unterschiedliche Einflüsse einbeziehen. Wenn wir das über das Unternehmen hinausdenken, dann wird es wirklich spannend.
Ja.
Also wenn wir halt letztendlich den gesamten Planeten in unser systemisches Denken mit einbeziehen.
Ja.
Und das sind Fähigkeiten, aber auch innere Haltungen, die im Rahmen von den Inner Development Goals eine Rolle spielen.
Ja.
Und ich halte es für sehr, sehr wichtig und das ist auch das, was mich im Moment einfach sehr interessiert, mich damit auseinanderzusetzen. Achtsamkeit. Also wie kann ich achtsam mit meinen eigenen Ressourcen umgehen, aber auch mit meinen eigenen inneren Ressourcen, aber natürlich auch mit den Ressourcen von anderen Menschen und mit unseren natürlichen Ressourcen.
Da hast du viele Dinge genannt. Ich glaube, ich muss in dem Blogartikel, in den Shownotes, unten in dem, ja, in der Verlinkungsabteilung, ne, nochmal so ein paar Dinge. Also erstens die Formate fand ich super spannend, die du erwähnt hast, die ihr entwickelt habt, um, ja, Teams, um Mitarbeitende, die sich diesem Thema zu nähern, und die Inner Development Goals ist super spannend. Da habe ich mich auch die letzten Monate sehr intensiv mit beschäftigt, weil das im Thema Bildung, in dem ich unterwegs bin, gerade natürlich eine große Rolle spielt. Und das ist super spannend. Das ist in Deutschland noch relativ unbekannt, dass es diese IDGs gibt. Aber auch da gibt es sogar inzwischen Unternehmen, mit großem Beispiel vorangeht da IKEA aus Schweden, die sich dort Formate für Personalentwicklung auch überlegt haben, um das zu fördern, um eben ihr Unternehmen nicht nur an den Strukturen, den Prozessen nachhaltig zu machen, sondern das eben auch in den Menschen zu fördern, die im Unternehmen arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, um Klimaziele zu erreichen, die wir uns mal gesetzt haben, weltweit, europäisch auch. Und ja, es ist ein super, super spannendes Thema, wo, glaube ich, vielleicht auch gerade agile Teams sich auf den Weg machen können, die vielleicht tatsächlich schon sagen, okay, wir haben jetzt unsere Prozesse eigentlich soweit gut, unsere Formate stimmen, aber wie können wir uns vielleicht da an dem Thema noch weiterentwickeln und was lernen und ja, uns verändern.
Ja, absolut. Und ich denke, wir sind mit der starken Teamorientierung, die wir haben in allen agilen Frameworks, da auf einem guten Weg, weil all das, egal was wir uns vornehmen, das geht nur zusammen.
Ja, richtig.
Und unsere Welt ist halt sehr egoismusgetrieben, unsere westliche Welt. Also es geht sehr häufig um mich selber, dass ich halt den nächsten Karrieresprung mache. Oder das, leider immer noch, auch in Deutschland, habe ich gerade erst wieder in der Zeitung gelesen, das nächste teure Auto kaufen kann. Mhm. Oder was weiß ich, eben mehr Geld verdiene als meine Nachbarin oder so. Mhm. Anstatt dass wir sagen, mir geht es eigentlich besser, wenn ich sehe, dass ich einen Beitrag zum Wohlergehen des großen Ganzen leisten kann. Das ist das, was eigentlich für mich zählt. Und das bedeutet eine echte Änderung, die sich aber im Inneren abspielt. Und die sich dann natürlich auch im äußeren Verhalten zeigen muss. Aber letztendlich geht es darum, was will ich wirklich? Und es gibt ja so spannende Untersuchungen, was Menschen auf dem Sterbebett über ihr Leben sagen in der Rückschau. Und die wenigsten sagen, ich hätte gern mehr Geld verdient.
Ja,
die sagen, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbracht und solche Dinge. Also so dieses, den Bezug zu anderen Menschen, das ist letztendlich das, was, wenn wir mal genau drüber nachdenken, was uns wichtig ist.
Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was wünschst du dir denn da? Oder was kannst du dir vorstellen, könnte noch etwas sein, wo du dich die nächsten Jahre mit beschäftigst, wo du wirken kannst, wo du gestalten mit kannst, wo du vielleicht deine Expertise, die du auch hast, in dem Bereich noch mit einbringen kannst? Ja, gibt's da irgendwie so was? Genau.
Ja, absolut. Also ich habe sehr viele Dinge, die ich gerne machen möchte, schon gesagt. Also ich wünsche mir, dass wir, also 5 Jahre ist kein allzu langer Zeitraum, aber dass bei einigen Menschen, sicherlich nicht bei allen, eine Tendenz in die Richtung erkennbar ist, dass immer mehr Menschen drüber nachdenken, was will ich eigentlich selbst, und dass die Sachen, die mir wichtig sind, ist, einen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten. Einen positiven Beitrag, also einen positiven Handprint auf dieser Erde zu hinterlassen. Und nicht nur einfach, das ist auch schon ein guter Schritt, zu sagen, ich reduziere meinen Footprint, aber ich versuche halt irgendwas Positives zu bewirken. Und da gibt es halt unterschiedlichste Interessen. Ne? Das kann halt sein, was weiß ich, ich wirke in der Gemeinde, ich versuche, einen Kartoffelacker ökologisch anzulegen, was auch immer. Also natürlich auch mit den eigenen Interessen, das soll ja auch Spaß machen, finde ich auch ganz wichtig, also mit den eigenen Interessen kompatibel sein. Und was macht mir selber Spaß? Also ich beschäftige mich tatsächlich im Moment sehr mit ökologischem Gartenbau. Ich versuche auch in der Gemeinde, was ich früher auch aus beruflichen Gründen nie so gemacht habe, und zwar seit 30 Jahren in derselben Gemeinde, aber ich war da irgendwie so, habe hier gewohnt, aber nicht viel mehr. Ich versuche mich hier mehr zu engagieren. Ich gucke, was gibt es hier bereits für Strukturen, die man nutzen kann, um zum Beispiel in Richtung Demokratiestärken zu wirken. Das ist ja auch ein Riesenthema, was wir haben. und letztendlich auch Ökologie. Resilienz von Gemeinden, finde ich, ist ein Riesenthema. Also wie können wir uns davor schützen, dass, wenn wir jetzt einen Blackout haben, alles zusammenbricht und so. Ne? Und ich versuche gleichermaßen auch trotzdem die Verbindung zu halten zur globalen Community. Also es gibt, wir haben einen in Deutschland einen Verein gegründet, der nennt sich Sustain Agility. Und da versuchen wir halt einfach auch diese Verbundenheit untereinander, die wir halt brauchen, um uns auch immer wieder gegenseitig zu bestärken in dem, was wir für wichtig halten, aufrecht zu erhalten oder zu stärken. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich Agilis for Planets. Das ist eine weltweite Organisation, die jetzt demnächst im September, glaube ich, ihre nächste Konferenz veranstalten wird. Das ist eine zweitägige Konferenz, wo ich mit einem Kollegen aus dem Verein Sustain Agility auch einen Workshop gestalten werde und auch auf dem Panel am zweiten Tag der Konferenz mit dabei sein darf, um dieses Netzwerk, was ich auch für super spannend halte, wo halt Menschen aus Südamerika, aus Kanada, aus Europa mit dabei sind, um halt auch so mal zu sehen, ja, die Dinge, die uns hier in Deutschland so umtreiben, wenn ich das so im globalen Kontext sehe, also, da gibt es Länder, die haben ganz andere Themen. Also das finde ich auch, das finde ich für mich persönlich sehr bereichernd, diese Beziehung immer wieder mal herzustellen und mich da zu engagieren und zu gucken, was passiert da an anderen Stellen der Welt. Wohlwissend, also nach dem Motto Think Globally, Act Locally, wohlwissend, dass mein eigener Einflussbereich sicherlich sehr viel mehr in meiner eigenen Gemeinde liegt als irgendwo in Südamerika.
Ne? Ja, zu schauen, wo kannst du lokal wirken, unterstützen, vielleicht auch deine Kompetenz im Non-Profit-Bereich mit reinbringen. Das mache ich auch immer ganz gern und ja, mit Leidenschaft sozusagen, weil das irgendwie auch super, super spannend ist. Ja. Es gibt noch, fiel mir gerade ein, natürlich das Sustainable Manifesto, das Agile Sustainability Manifesto, so rum, dass man auch unterschreiben kann, wenn man sich dafür begeistert für dieses Thema, das eben sagt People und Planet over Profit, Adaptability over Rigidity, genau. Ich muss jetzt gerade hier, genau, also es gibt viel verschiedene Dinge, so wie im Original Agilen Manifest und das aber mit nachhaltigen Prinzipien verbunden. Und das, was du gerade angesprochen hast, das finde ich eben auch nochmal super, super spannend, über den Tellerrand zu gucken und über die nationalen Grenzen, denn da sind schon viele, viele Dinge auch in Bewegung und Communities entstanden, die wir gar nicht hier auf dem Schirm haben. Und das ist immer super schön, sich da mit anderen zu vernetzen und ja, noch mehr zu lernen, was auch in anderen Ländern da schon passiert und entsteht und so weiter. Ja. Richtig cool. Gibt es noch irgendein Veranstaltungsformat, das du da empfehlen kannst? Oder wo bist du da sonst so auch unterwegs, um dich zu diesen Themen zu informieren oder auch selber was zu erzählen?
Ja, also wie gesagt, dieses Agilis for Planet, das findet demnächst statt. Das ist eine zweitägige Konferenz, die online stattfindet, kostenfrei ist. Das würde ich auf jeden Fall für jemanden, der sich da interessiert, empfehlen. Und da gibt es auch ein Magazin, das erschienen ist, mittlerweile, glaube ich, die vierte Ausgabe, das We Hope Magazin, findet man auf der Webseite. Ansonsten gibt es auch in normalen, sag ich mal, Konferenzen, also der OOP zum Beispiel, die in München stattfindet, da habe ich jetzt mit einem Kollegen aus dem Sustain Agility Verein einen Vortrag zum Thema, zu einem nachhaltigen Thema. Also auch da findet man was. Und es gibt natürlich auch spezielle Nachhaltigkeitskonferenzen. Also es gibt Konferenzen zum Thema Kreislauffähigkeit zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema. Es gibt das Impact Festival in Frankfurt, was jetzt im Herbst noch stattfinden wird. Also es gibt solche speziellen Konferenzen, je nachdem, was man sucht. Und ich finde immer ganz gut, auch als wenn ich als Agilistin unterwegs bin, mal raus aus der eigenen Bubble zu kommen, raus aus der agilen Bubble und zu sagen, so, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Konferenz, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass ich Agilisten oder Agilistinnen treffe. Um halt einfach mal so einen Nachhaltigkeitswind um meine Nase wehen zu lassen und daraus neue Inspirationen zu ziehen.
Ja.
Also es gibt das IDG Summit, da werde ich auch hinreisen in Stockholm.
Ja, das ist im Oktober, ne?
Oktober, genau. Es gibt viele Dinge.
Ja, Ja, da sind wir schon beim Thema. Also, wie kann man denn anfangen, ne? Oder was rätst du allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht zuhören, die sich natürlich mit dem Thema Agilität vielleicht schon auch genau wie du einige Jahre beschäftigt haben, die vielleicht auch aus ähnlichen Gründen privat sich diesem Thema genähert haben? Vielleicht gucken wir jetzt gar nicht so sehr, wie kann ein Unternehmen sich auf den Weg machen, sondern wie kann eine Führungskraft, ein Teammitglied in einem agilen Team, was rätst du dem, wie kann der sich auf den Weg machen und vielleicht da ja loslegen oder was hast du da, was würdest du da demjenigen mitgeben?
Ja, also letztendlich finde ich schon ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie stehe ich in meinem Privatleben zu diesem Thema. Mhm. Also was ich ja auch erzählt habe, am Anfang mal guckt, wo stehe ich denn eigentlich selbst? Was mache ich gut? Was mache ich nicht so gut? An welchen Dingen bin ich bereit, mein Leben zu ändern? Also wenn ich jetzt wahnsinnig gern reise, dann ist das vielleicht nicht der beste Punkt, ausgerechnet damit anzufangen und das zu reduzieren. Mhm. Sondern vielleicht fällt es mir leichter, meine Ernährung umzustellen. Ja. Also erstmal gucken, welchen Einfluss hat überhaupt mein Leben, das ich im Moment führe, auf andere Menschen beziehungsweise auf das Klima und dann zu gucken, was sind Dinge, kleine Schritte gehen, die mich nicht überfordern. Ne? Also was könnte ich denn da mal ändern, um in weil letztendlich muss ich irgendwas ändern. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Und das, glaube ich, ist ein erster Schritt. Und der nächste Schritt wäre halt dann, wenn ich jetzt mit einem agilen Team arbeite, zum Beispiel sowas wie so eine Planet Retrospective mal zu machen. Mhm. Ne? Gibt es ein schönes Format und das habe ich nicht ich erfunden, sondern Marjolaine Pilon, ist eine Scrum Masterin aus Holland, die hat da genauso angefangen, die hat mit ihrem Team so eine Planet Retrospective gemacht und das war so erfolgreich in dem Unternehmen, in dem sie gearbeitet hat, dass sie dann anschließend Kurse für die Facilitators von dieser Planet Retrospective gegeben hat, weil alle Teams diese Planet Retrospective machen wollten und dann bis zu 40% der CO2-Emissionen durch die Software in den einzelnen Teams dadurch eingespart worden ist. Mhm. Und egal, ob das Team Softwareentwicklung macht oder nicht, einfach so eine Planet Retrospective mal zu machen, um zu schauen, oder eben mit so einem Format, auf welche SDGs haben wir denn überhaupt Einfluss als Team? Weil dieses Bewusstsein dafür zu schärfen und dann kleine Schritte zu gehen. Und dann gibt es eine wunderbare Initiative für Green Teams, also wenn so graswurzelmäßig kleine Teams entstehen in Unternehmen, gibt es eine übergeordnete Initiative, die öffentlich gefördert ist, die solche Teams dann auch unterstützt und Erfahrungsaustausch zwischen denen befördert und so. Also das sind alles Sachen, die ich dann als nächstes gehen kann. Mhm. Und ein anderer Tipp ist halt einfach mal zu gucken, was gibt es für spannende Konferenzen oder Lernformate in Sachen Nachhaltigkeit, die mich wirklich mal interessieren würden und da einfach mal reinzuschnuppern, um eben auch bewusst aus der eigenen Blase mal rauszukommen.
Mhm. Ja. Ja, das klingt eigentlich schon ganz machbar und jetzt auch nicht überfordernd, ne, dass man einfach da so ein bisschen loslegt und guckt. Und all das, was du erzählt hast mit Geschäftsmodellen, das ist für mich dann so der übernächste Schritt, der natürlich auch davon abhängt, welche Wirkungsmacht habe ich im Unternehmen. Ne? Ja. Habe ich da überhaupt Einfluss? Ihr bei euch in der Beratungscompany habt euch ja anscheinend doch recht schnell auf den Weg gemacht und euch auch als Company analysiert und Dinge verändert. Ja. Aber wenn ich natürlich ein Riesenkonzern bin, muss ich gucken, welchen Impact ich da habe, ne? Und wie ich darauf einzahlen kann. Aber auch das sind Dinge, ne, wo man dann natürlich gucken kann mit der Zeit
und absolut
Dinge verändern kann.
Ja, super, und auch nicht zu schüchtern sein. Ja, ne? Also auch, ich meine, ich glaube sehr stark an die kleinen Schritte. Ich habe neulich noch so ein schönes Zitat von Václav Havel gelesen, muss ich mal direkt nachschauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Man kann einen Abgrund nicht in zwei Sprüngen überqueren. Man muss den mutigen Sprung mit einem Mal tun. Ja, also ich bin absolut für kleine Schritte, aber manchmal braucht es halt auch einen Mut, einen größeren Sprung zu wagen und jetzt zu sagen, nee, also das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Das ist manchmal nicht die richtige Haltung, sondern eher zu sagen, wen brauche ich denn, der mir hilft, den großen Sprung zu machen? Was sind denn die richtigen Menschen, die ich da ansprechen muss und die auf meine Seite, vielleicht kann ich die auf meine Seite ziehen. Und vielleicht muss ich einfach mal gucken, dass ich eine Gelegenheit habe, mit denen zum Mittagessen zu gehen oder sonst irgendeine Gelegenheit, damit ich an der Stelle weiterkomme. Ja, also das wird schon, also diesen Mut zu haben, ist ja auch ein Scrum-Wert, ist mutig
ja,
zu sein
Mut, ja.
und auch mal große Sprünge in Angriff nehmen, zusätzlich zu den kleinen Schritten.
Das ist eine schöne Botschaft, das nehme ich mit. Und dieses Zitat fand ich auch wunderbar, ne, dass man nicht in zwei Sprüngen über den Abgrund springen kann. Ja, schwierig. wunderbar, genau. Also ich fasse mal zusammen, man fängt so ein bisschen im Kleinen an, mit einer Selbstreflexion vielleicht, einer Analyse der eigenen ja privaten Lebensverhältnisse, guckt dann vielleicht, wie man im Team gemeinsam sich auf den Weg machen kann, mit so einer Planet Retrospective einzusteigen. Und wenn man da gut unterwegs ist und noch mehr Lust und Gestaltungswillen hat, hoffentlich dann natürlich auch größere Kreise zu ziehen und zu gucken, wie kann man in der eigenen Abteilung oder im Unternehmensbereich das Thema noch mehr Gewicht verleihen. Ja, mega, mega schön. Wunderbar. Ja, das lasse ich so stehen. Das kommt dann auch in die Zusammenfassung nochmal rein. Und ich hoffe, jeder, der zugehört hat, hat vielleicht was mitgenommen, ist neugierig geworden. Ich bin beim IDG Summit online dabei. Ich werde nicht extra nach Stockholm reisen, aber ich finde das auch spannend. Und ja, dann bin ich gespannt. Ich habe diese 5 Jahre erwähnt wegen 2030, ne? Aber wir sind ja inzwischen, glaube ich, alle so weit, dass wir wissen, das wird sehr, sehr schwierig, in 5 Jahren noch große Dinge zu reißen. Wir brauchen aber wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber jeder Schritt, der getan wird, ist gut und wichtig und richtig. Gut, gibt es sonst noch irgendeine Botschaft, irgendwas, was du noch mitgeben magst oder was fehlt noch zu sagen?
Ich glaube, ich habe sehr viele Dinge schon gesagt. Und also ich denke, wichtig ist, es gibt nicht den einen Weg.
Ja.
Also wir sind halt sehr häufig in einem Spannungsfeld unterwegs. Also ein Beispiel ist halt kleine Schritte versus große Sprünge.
Ja.
Ein anderes Beispiel ist halt Nachhaltigkeit oder sagen wir mal Verharren in unserem jetzigen System versus eben auch was völlig Neues mal machen. Oder ja, also so Kontrolle versus Kontrolle komplett loslassen, Selbstorganisation. Da würde ich auch nicht sagen, das eine ist immer richtig und das andere immer falsch, sondern es ist ein Spannungsfeld und wir müssen uns darin schulen, auch immer wieder in solchen Spannungsfeldern die richtige Entscheidung treffen oder eine Entscheidung zu treffen, die uns den nächsten Schritt weiterbringt, ohne dass wir daraus die Lehre abziehen. Das ist genau im nächsten, in 2 Monaten oder so, können wir wieder eine sehr ähnliche Entscheidung treffen.
Ja.
Ja, also einfach mit diesen Spannungsfeldern, mit dieser Vieldeutigkeit umgehen zu lernen. Ich glaube, das ist auch was wir als Agilistin noch, dafür sind wir prädestiniert, dazu bringen wir schon einiges mit, aber darin dürfen wir noch besser werden.
Ja, also dieses, es gibt kein Schwarz und Weiß mehr, es gibt keine eindeutigen Antworten.
Ja.
Und auch der Weg, der jetzt aktuell richtig ist, bedeutet nicht, dass er in Zukunft der richtige sein wird, sondern sich immer wieder in Frage zu stellen, zu verändern, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Zukunftskompetenzen, die wir auch jungen Menschen mitgeben müssen. Aber dabei eben wirklich sich vor Augen zu führen, dass es alleine nicht machbar ist und dass man aber auch wunderbare Menschen hat, mit denen man diese Schritte gehen darf.
Ja.
Und das nur gemeinsam, das auch gelingen kann, Dinge zu verändern. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine wichtige Geschichte. Aber genau, wie du sagst, in der agilen Welt sind wir da schon durch die Teamorientierung gut aufgestellt. Super, dann lasse ich das so stehen. Ich habe selber auch noch einiges gelernt heute. Jeder, der dein Buch lesen mag, der darf das natürlich auch gerne tun. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute bei dem Weg, den du noch vor dir hast, auch der Zeit einfach, die du jetzt selbst organisiert füllen darfst. Super cool. Und freue mich auf alle News und dein Newsletter, den ich immer noch lese, regelmäßig und gucke. Bin einfach neugierig, was dich da noch so umtreibt und wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da warst heute, Sabine. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Miriam, für das Gespräch, für die Zeit, die du mir und meinen Gedanken gewidmet hast. Und ich wünsche dir auch alles Gute und viel Erfolg bei deinen Vorhaben, die sich ja auch in eine ähnliche Richtung bewegen.
Danke dir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Ciao.
Tschüss.